www.kölncampus.com.
Ich bin hier auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Hansa zusammen mit Alice Hasters. Sie hat letztens ein Buch veröffentlicht, das den Namen trägt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Vielleicht zum Einstieg direkt ins Thema rein, dein Verständnis von dem Begriff Rassismus. Ich versuche es mal ganz kurz auf den Kern zu bringen, dass Rassismus halt nicht nur die extremen Handlungen sind oder die extrem gewaltvollen Handlungen, sondern eine Struktur, die unsere Gesellschaft durchzieht. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, das hast du gut zusammengefasst. Also ich glaube, es gibt immer noch die Annahme, dass Rassismus nur vorkommt, wenn es böswillig ist, wenn es absichtlich ist, wenn es in vielleicht radikaler Form auftritt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Annahme uns dazu veranlasst, über ganz bestimmte Dinge nicht zu sprechen, die aber so im Alltag passieren und deshalb uns auch blind machen für bestimmte Entwicklungen, die ja gerade in unserer Gesellschaft passieren, sprich Rechtsruck und so weiter.
Kannst du vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, die dir da einfallen?
Was Alltagsrassismus angeht, ja, das sind halt so, das können ein bisschen heftigere Sachen sein, dass Leute irgendwie das N-Wort benutzen, aber es kann auch sowas sein, eine freundlich gemeinte Frage, so, wo kommst du denn wirklich her, wo liegen deine Wurzeln, eine gewisse Unterstellung von Charaktereigenschaften oder Talenten, dass ich gut tanzen oder singen könnte, aber auch Handlungen, dass Leute mir ungefragt in die Haare fassen, all solche Sachen bespreche ich im Buch.
Dein Verständnis von Rassismus hat sich ja auch verändert, wie du im Buch erzählst, also dass du früher halt dachtest, okay, das ist mehr dieses Extreme. Wie hat sich das entwickelt oder auch warum?
Ich glaube, ich bin in Köln aufgewachsen, in einem urbanen Umfeld, in einem Viertel, wo sich alle eben als nicht rassistisch begriffen haben. Und ich dachte immer so, ja, ich kann das von mir nicht behaupten, dass ich Rassismus erfahren hätte, weil es eben nicht, weil ich nicht diesen offensichtlichen radikalen Rassismus ausgesetzt war. Aber ich glaube schon, dass so eine Kombination aus, ich bin dann ja auch zur Journalistenschule gegangen, bin Journalistin geworden, habe mich dadurch politisiert, aber auch, was so von 2014 bis jetzt passiert ist, dass man gemerkt hat, dass einfach so, ja, dass das Thema auf einmal wieder sehr viel stärker geworden ist, auch durch Pegida und die AfD, aber dass man dann halt sich wiedergefunden hat in Gesprächen, wo ich dann selber schockiert war, was da alles so hintersteckt. Also ich hatte das Gefühl, dass in dieser Zeit auch so viele Masken gefallen sind, als zum Beispiel auch die Silvesternacht in Köln war, was danach alles an Rassismus zutage kam. Da habe ich gemerkt, ich muss irgendwie klarer werden meine Haltung, ich muss mehr Bücher lesen. Und so kam nochmal so eine gewisse Politisierung. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich habe das eigentlich eher immer so begriffen, zuerst am Anfang habe ich immer gedacht, wenn ich sage, ich habe Rassismus erlebt, dann verniedliche ich das Problem, wenn ich das auf diese kleinen Sachen übertrage. Und mittlerweile würde ich aber eher sagen, es ist eine solidarische Haltung, sich zu verbinden mit denjenigen, die auch sehr viel radikaleren, aggressiveren Rassismus ausgesetzt sind, dass man irgendwie erklärt, dass es gibt dieses Spektrum und wir alle sind betroffen. Genau.
Und du hast dann, also durch die politische Lage kam es dann zu dir den Prozess, dass du dich mehr reingelesen hast und mehr informiert hast? So rum war das?
Genau, also ich habe, bevor ich mein Buch geschrieben habe, gab es schon viele andere Bücher, die das Thema Rassismus sehr gut beschrieben haben. Also ich glaube, was so besonders so anti-schwarzen Rassismus in Deutschland angeht, da ist, glaube ich, das Buch von Noah Sow quasi das Buch. Das heißt Deutschland schwarz-weiß. Aber auch schon vor ihr haben Leute darüber geschrieben. Farbe bekennen heißt ein Buch, was die afrodeutsche Geschichte ziemlich gut aufschreibt. Aber auch so jemand wie Tupoka Ogette mit Exit Racism. Also, oder Peggy Piesche. Es sind so viele Namen, die eigentlich, wo ich mir wünschte, die würden Leute kennen, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Leute einfach nicht wissen, wer diese Menschen sind und diese Bücher auch nicht kennen. Und da fängt das Problem ja auch schon an.
Ja, das ist dann nicht, überhaupt gar nicht rezipiert wird überhaupt. Dann die Idee zu deinem Buch. im Buch sagst du ja, dass du das Gefühl hast, es muss auch mal mehr gesagt werden und dass da nicht reicht, also dass man eigentlich immer gar nicht genug darüber schreiben und sprechen kann. Wie kam so die Idee auf und wie war dann der Prozess?
Also die Idee kam tatsächlich, es war so ein Prozess. Ich habe nach der Bundestagswahl, als die AfD in den Bundestag kam, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss einen Facebook-Post formulieren, um einfach mal zu sagen, wie mich das betrifft und was ich mir für Gedanken mache, dass ich mir große Sorgen mache. Und das hat dann Juliane Leopold gelesen, eine Journalistin, die dann mir eine Kolumne eingeräumt hat bei ihrem Blog Kleiner 3. Und dann aus diesen Kolumnen ist dann dieses Buch entstanden. Also es war von so einem kurzen Was sagen, wurde quasi meine Stimme in Schrift jetzt, aber irgendwie immer lauter und endete dann in diesem Buch. Ja.
Nochmal zu dem Prozess des Informierens bis hin zu deinem Buch. Glaubst du, der ist für dich abgeschlossen in einer Weise, dass du jetzt ein tieferes Verständnis hast, oder merkst du noch in manchen Momenten, dass du da irgendwie immer noch nicht fertig bist mit diesem Informieren und Weiterentwickeln?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich fertig bin oder dass ich irgendwie abgeschlossen habe mit meinem Prozess. Ich würde mir irgendwie auch Sorgen machen, wenn dem so wäre, weil ich glaube, es gibt immer noch was zu lernen. Und ja, ich möchte mir auch irgendwie so einräumen, dass ich noch zweifeln kann, dass ich Dinge noch abwägen kann und gleichzeitig trotzdem eine stärkere Haltung finden kann. Also dass das beides irgendwie existieren kann, dass man Gedanken und Haltungen diskutieren kann und gleichzeitig eine starke Meinung haben kann. Ich weiß nicht, ob das so richtig klar wird, was ich damit meine, aber das ist so ein bisschen...
Vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man irgendwas sagt oder irgendwie eine Aussage trifft, dann nicht mehr den Raum hat, das zu verbessern oder auch das zu revidieren, wenn man einmal was gesagt hat, vielleicht in die Richtung?
Ja, genau. Also ich habe eher das Gefühl, je mehr ich lese, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich meine Haltung finde, desto mehr Raum habe ich auch, diese Dinge zu diskutieren und muss mich nicht so festhalten an, das ist aber... das ist meine Haltung, sondern ich kann mich irgendwie mehr öffnen der Diskussion und deshalb auch vielleicht auch dieses Buch. Das ist aber vielleicht auch nur speziell meine Haltung. Ich will auch gar nicht sagen, dass es alle machen müssen. Ich will jetzt nicht in diese Falle tippen, dass ich sage, in diese Falle tappen, dass alle, dass ich irgendwie alle Leute dazu aufrufe, dass sie ihre Haltung stets überdenken müssen. Aber ich glaube, ich fühle mich auf jeden Fall wohl, damit mit so einer gewissen Portion Zweifel und einer gewissen Portion, ja, mit einer gewissen Fähigkeit auch immer wieder dahin zu gehen und in den Raum des Zweifelns und in den Raum des Hin- und Herwägens und dann wieder da rauszugehen. Ja, ich weiß nicht, ja, genau. Ich hoffe, das ist irgendwie klar, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, also dass man halt irgendwie eine Haltung hat, aber irgendwie auch Raum zum Hinterfragen und zum Zweifeln, genau. Ein bisschen inhaltlich auf dein Buch einzugehen. Also du erzählst ja auch viele persönliche Erlebnisse, eingeteilt in diese 5 Kategorien: Alltag, Schule, Körper, Liebe und Familie. Und so ein Faktor, der sich für mich immer wieder durchgezogen hat, war Repräsentation. Also sowohl im Fernsehen, in Filmen und Serien, aber auch so bei Kleinigkeiten wie, dass Pflaster genormt sind, dass es halt immer wieder sich durchzieht. Würdest du sagen, dass es, egal in welchem Bereich, irgendwie eine Veränderung gibt im Vergleich zu deiner Kindheit und Jugend?
Ich glaube schon, dass es da eine Veränderung gibt, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ziel. Also in Form von Repräsentation, so dass man Leute wirklich sieht, also im Fernsehen sieht, in Zeitschriften sieht, aber auch, dass man Leute liest. Ne? Das ist, wer schreibt die Bücher, wer macht die Filme oder wer spielt auch die Rollen in den Filmen. Da wird es besser, aber es braucht auch noch ein bisschen. Und ich glaube, das, was als, dass man vielleicht Leute, dass Menschen verstanden haben, ja, okay, wir müssen auch nicht weiße Menschen vor die Kamera holen, aber dann sieht es ganz anders aus in den Redaktionen. Also das Drehbuch schreiben dann immer noch weiße Menschen und das veranlasst dann dazu, dass es eine Gefahr gibt, dass das dann doch eine stereotypisierte Darstellung ist. Von daher, glaube ich, muss man da auf jeden Fall, ist die Arbeit auf jeden Fall noch nicht getan. Ich bin noch nicht zufrieden.
Du sprichst ja auch über Journalismus und wie Redaktionen aufgebaut sind. Da kriegt ja Köln Campus auch kurz eine Erwähnung, weil du warst ja auch mal bei Köln Campus. Hättest du irgendwie einen Rat oder einen Tipp an junge Medienmacher, wie man da oder auf was man achten kann oder wie man das verbessern kann?
Ich glaube, das, was so ein bisschen auffällt oder da, wo den versteckten Rassismus, den ich innerhalb von Redaktionen sehe, ist, dass Menschen immer noch davon ausgehen, dass weiße Menschen so eine Art Neutralitätsfähigkeit haben, die irgendwie nicht weiße Menschen nicht haben. Also meine Perspektive ist dann immer eine Perspektive als schwarze Frau. Weiße Männer haben jetzt aber nicht die Perspektive als weißer Mann, sondern haben einfach eine neutrale Perspektive. Und weil solche Dinge wie Neutralität und Objektivität so super sensible Themen sind innerhalb des Journalismus und wenn man dann quasi ja daran rüttelt und sagt, ja, weiße Männer haben halt auch eine ganz bestimmte Perspektive, dann sind so ganz Grundwerte und Grundvorstellungen von Journalismus irgendwie, ich glaube, da kehrt dann so eine Verunsicherung ein. Und ich glaube, dass da weichen dann Leute gerne wieder von zurück und es ist ihnen dann zu kompliziert und dann sagt man so, ach komm, wir lassen es einfach so, wie wir es immer gemacht haben, hat auch funktioniert. Ich wünsche mir, dass man da mehr rangeht und dass man sich da mehr traut. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einfach wirklich darauf zu achten, dass man unterschiedliche Stimmen in den Redaktionen hat, weil sonst verpasst man einiges. So.
www.kölncampus.com